Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. Die Schulen extrem lange geschlossen, hybrider Unterricht, der mal besser, mal schlechter funktioniert, kaum direkter Austausch. Corona war keine leichte Zeit für Schülerinnen und Schüler und hat sie in ihrem Lernerfolg massiv zurückgeworfen. Was wir alle geahnt haben, ist jetzt wissenschaftlich belegt mit den IQB-Bildungstrends von 2021. Rund ein Fünftel der Viertklässler kann nicht richtig lesen, ein Drittel versagt bei der Rechtschreibung und auch in der Mathematik sind die Lernrückstände riesig. Jedes fünfte Kind erreicht nicht einmal die Mindeststandards, besitzt damit auch nicht die Voraussetzung, eine weiterführende Schule erfolgreich zu durchlaufen. Und das alles gilt noch mal mehr für zugewanderte Kinder oder Kinder aus bildungsferneren Familien. Die Abhängigkeit vom Lernerfolg hat sich also noch mal verschärft durch Corona. Wir wollen über all das heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie massiv hat sich Corona auf die Schulleistung ausgewirkt? Wie haben Sie das erlebt als Elternteil, als Schülerin, als Lehrer? Und was muss jetzt passieren, damit die Schülerinnen und Schüler die Rückstände noch aufholen können? Das alles diskutieren wir hier in den nächsten 55 Minuten bei Campus und Karriere. Viele haben es geahnt, jetzt haben wir es also schwarz auf weiß. Vor allem die Leistungen der Grundschüler haben durch die Schulschließungen und den Fernunterricht Corona-bedingt massiv gelitten. War dieser deutsche Sonderweg mit extra langen Schullockdowns falsch? Warum haben sich die Chancenungleichheit, warum hat sich das noch weiter verschärft? Und wie geht's jetzt weiter? Das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Unter anderem mit Petra Starnert, die wissenschaftliche Leiterin des IQB, des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, das die IQB Bildungstrends herausgebracht hat, am Freitag veröffentlicht. Hallo, Frau Starnert.
Götzke.
Frau Starnert, lassen Sie uns zunächst mal ganz kursorisch über die wichtigsten Befunde der Bildungstrends 2021 sprechen. Wie stark haben die Leistungen in Deutsch abgenommen im Vergleich 2016, 2021, wo Sie das zuletzt gemessen haben?
Also wir können ungefähr schätzen, welchen Lernzuwachs Schülerinnen und Schüler normalerweise erreichen, von der dritten bis zur vierten Jahrgangsstufe. Und wenn man diesen Maßstab anlegt, dann ist der Rückgang, umfasst er ungefähr ein Drittel Schuljahr im Lesen, in Orthographie ein Viertel Schuljahr und im Bereich Zuhören ist es besonders ausgeprägt, da umfasst er ein halbes Schuljahr. Und das liegt wahrscheinlich vor allem auch an denjenigen Kindern, die in dieser Zeit wenig Zugang zur deutschen Sprache hatten, also wenig auf Deutsch kommuniziert haben.
Also beim Zuhören fällt es ja besonders stark aus. Also da sagen Sie, da fehlte einfach die Kommunikation und der direkte Austausch.
Ja, das ist anzunehmen. Also Zuhören, da gibt es ja auch außerhalb der Schule viele Lerngelegenheiten für diejenigen, die Zugang zur deutschen Sprache haben. Und das ist eben bei denen, die wenig Zugang haben, dann nicht der Fall. Die vor allem in der Schule, im schulischen Kontext Deutsch sprechen, die waren dann natürlich während der Schulschließung in dieser Hinsicht besonders benachteiligt.
Wie sieht es bei der Mathematik aus, die Sie ja auch getestet und gemessen haben?
Ja, das ist ja interessant. Also Orthographie, sagte ich ja gerade, ist nur in Anführungszeichen Viertelschuljahr und Mathematik auch nur ein Viertelschuljahr. Und hier ist es eben so, dass sowohl Kinder aus Familien mit weniger, also aus bildungsnäheren und bildungsferneren Familien, wie man immer so schön sagt, dass diese Bereiche natürlich vor allem in der Schule gelernt werden. Also man setzt sich ja selten hin mit Kindern, und übt Mathematik. Wobei hier, ich sollte mich verbessern, das ist sozusagen dieser kleine Nachteil, liegt vielleicht daran, dass es besser übbar ist. Also wir haben ja das Phänomen gehabt während der Schulschließung, dass sehr viele Arbeitsblätter verteilt worden sind und man hat geübt, man hat sehr viel, also sehr einfache Sachen üben können und das ist bei Mathematik und Orthographie natürlich einfacher. Wovon ich eben sprach, ist, dass die Differenz kleiner ist zwischen Kindern mit und ohne Zuwanderungshintergrund in diesen Bereichen, eben weil man es vor allem schulisch erwirbt und nicht so sehr zu Hause.
Zu Hause. Wie viele Schülerinnen und Schüler erreichen die Mindeststandards nicht?
2021 sind es insgesamt ungefähr 20%, ganz grob gesprochen. Im Lesen sind es 19%, im Zuhören 18% und in Mathematik knapp 22%. Und besonders groß ist der Anteil im Bereich der Orthographie, etwa 30%.
Mindeststandards. Was heißt das, wenn man die nicht erreicht?
Ja, Mindeststandards sind wirklich sehr, sehr basale Kompetenzen, die man erworben haben muss, um gut weiterlernen zu können. Also zum Beispiel im Bereich Lesen. Hier geht es ja um das verstehende Lesen. Inwieweit sind Kinder in der Lage, Texte verstehend zu verstehen, die sie gelesen haben, die sie lesen. Und hier können den Mindeststandard nicht erreichen, wirklich nur sehr, die haben ein sehr rudimentäres Textverständnis. Also wenn man sie fragt, was steht im Text, dann können sie sehr konkrete Informationen identifizieren und wiedergeben, die sich an leicht auffindbaren Stellen befinden, also zum Beispiel am Anfang eines Absatzes. Und sie können sozusagen aber kaum Verknüpfungen herbeiführen zwischen verschiedenen Textteilen, also höchstens dann, wenn sie wirklich in benachbarten Sätzen sich die Informationen befinden. Also ja, ein sehr rudimentäres Textverständnis, und lesen können ist natürlich eine ganz, ganz basale Kompetenz für das Weiterlernen.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte aber jetzt erst nochmal einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Runde nehmen. Gudrun Wolters-Vogler, Grundschulleiterin in Hamburg und Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes. Ich grüße Sie.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Frau Wolters-Vogler, haben Sie all diese Dinge auch an Ihrer Grundschule in Hamburg so erlebt?
Natürlich. Unsere Schüler in Hamburg sind zwar sehr engagiert, aber das heißt, trotzdem haben wir da natürlich durch Corona erhebliche Rückstände.
Woran hat es vor allem gehapert aus Ihrer Sicht? War es der schlecht vorbereitete Fernunterricht vor allem?
Nee, es kam mir überraschend, von daher konnte man vorher noch nicht so richtig viel vorbereiten. Aber das Wesentliche ist eigentlich die Frage, wie lernen Kinder in dieser Altersphase? Und einige Kinder, die schon viele Vorerfahrungen und Vorkenntnisse haben, also zum Beispiel Kinder, die schon gut lesen können in der dritten Klasse, die haben davon keinen Nachteil dann, weil die können sich die Sachen dann auch erlesen. Nur wo schon Defizite oder schwache Leistungen da sind, da wirkt sich das noch viel stärker aus im Fernunterricht. Die sind oder wären noch viel mehr auf ihre Eltern angewiesen, die ihnen aber zum Teil an den Stellen genau gar nicht helfen können.
Da sind wir bei der sozialen Spaltung, auf die ich gleich nochmal en Detail zu sprechen kommen möchte. Erst nochmal eine weitere Gesprächsgästin in unsere Runde nehmen. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, ebenfalls Leiterin einer Grundschule, aber eben in Bayern. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Frau Fleischmann, hat Sie das Ergebnis der Studie überrascht?
Nein, uns Lehrerinnen und Lehrer hat es nicht überrascht. Wir beobachten es ja. Wir sind ja täglich mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Und wir merken natürlich, dass Corona da jetzt noch das Übrige getan hat. Aber die Entwicklung, dass diese soziale Schere so stark auseinandergeht, die haben wir ja auch schon in der Zeitstrecke 2011 bis 2016 bei den entsprechenden Trends und Studien beobachtet. Uns macht das große Sorge. Wir würden gerade diesen Kindern sehr, sehr gerne, sehr individuell helfen. Und ich muss gleich zu Anfang sagen, da sind uns halt ein Stück weit die Hände gebunden. Man sieht den Bedarf und man kann ihn oft nicht erfüllen, weil der Lehrer fehlt, die Kleingruppe fehlt, die Individualität, um eben genau diesen Kindern, die Kollegin sagte es ja gerade, unter die Arme zu greifen.
Waren die Schulen zu lange geschlossen in Bayern, in ganz Deutschland?
Die Frage geht an mich?
Ja.
Ja, herzlichen Dank. Das kann man im Nachhinein immer sagen. Was hat denn geholfen? Ja, also wir waren in einer Krisensituation, die uns überrascht hat. Wir können jetzt nur lernen für die Zukunft. Und jetzt gilt es, dieser wachsenden Bildungsungerechtigkeit endlich Herr zu werden. Und es geht nur, indem wir diesen Lehrkräftemangel beseitigen, indem wir Multiprofessionalität ansetzen und indem wir wirklich gucken, dass wir den Kindern gerecht werden können. Und deswegen ist natürlich ein großes Ziel. Und wenn wir die Zahlen hier sehen, dann ist es ja besorgniserregend, dass nicht noch mal mal Schulschließungen passieren, ja, da sollten wir jetzt alle dran arbeiten.
Mhm. Franziska Brichzi ist im Berliner Abgeordnetenhaus bildungspolitische Sprecherin der Partei Die Linke, die in Berlin ja mitregiert. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Frau Brichzi, was nehmen Sie aus den Befunden, die wir jetzt schon mal gehört haben, mit? Hat Deutschland die Schulen zu lange geschlossen, auch Berlin?
Na, erstmal ist das ja auf jeden Fall besorgniserregend, die Ergebnisse, die jetzt vorliegen. Aber ich würde den Gesundheitsschutz nicht ausspielen, sozusagen gegen die den Kompetenzerwerb. Wir müssen natürlich jetzt schauen, wie wir damit umgehen mit den Ergebnissen und haben hier eine hohe Verantwortung. Und ich nehme das eigentlich so wahr, dass auch die Kolleginnen, die gerade gesprochen haben aus der Grundschule, das als Herausforderung sehen und natürlich Lehrkräftemangel, Fachraummangel, Multiprofessionalität, die Worte sind ja schon gefallen. Da hat die Politik jetzt eine hohe Verantwortung, um auch diese soziale Spaltung ein Stück weit auszugleichen und weitere Schritte zu gehen.
Was sind denn die weiteren Schritte aus Ihrer Sicht?
Na, wir in Berlin haben ja diverse Programme für die Schulen in schwieriger Lage. Wir haben an allen Schulen Schulsozialarbeit. Für uns kommt jetzt in den Blick, Therapeutinnen, Schulpsychologie auch nochmal zu verstärken, weil auch hier nicht nur die Bildungsstandards in Deutsch und Mathematik, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, sondern eben auch das soziale Zusammenleben und eben auch psychologische Auffälligkeiten auch in den Blickpunkt müssen. Und das auch wichtig ist, dass eben das auch nachgeholt wird, also das soziale Zusammenleben und auch weitere Kompetenzen, die auch ganz wichtig sind, weil man lernt ja im sozialen Gefüge und ganz viel konnte ja gar nicht stattfinden. Ich habe jetzt erst erlebt, dass Klassenfahrten zum Beispiel auch wieder stattfinden und das sind wichtige soziale Erfahrungen, die auch zum Schulleben gehören.
Wir haben die soziale Spaltung schon angesprochen. Das ist ja ein wichtiges Ergebnis, ein besorgniserregendes Ergebnis der Bildungstrends, Frau Starnath. Wie genau sind da die Befunde? Können Sie das auch noch mal kurz erläutern?
Ja, also wir schauen uns ja in den Studien auch immer an den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Hintergrund der Familien, zwischen dem Zuwanderungshintergrund der Familien und den erreichten Kompetenzen. Und was wir da sehen, ist, dass diese Zusammenhänge schon immer sehr hoch waren in Deutschland und sie sind jetzt aber noch mal enger geworden zwischen 2016 und 2021 und zwar auch in allen Kompetenzbereichen. Aber sie waren schon vorher da und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal wichtig zu betonen, weil wir konzentrieren uns in der Diskussion im Moment so sehr auf die Pandemie und die Effekte der pandemiebedingten Einschränkungen. Das ist auch richtig. Also ich bin auch überzeugt davon, dass ein Teil der Ergebnisse darauf zurückzuführen sind. Wir haben ja vorher auch schon Probleme gehabt. Je nach Bundesland sehr unterschiedlich, aber wir hatten auch schon schon im Jahr 2016 in manchen Ländern 26% von Kindern, die nicht die Mindeststandards im Lesen erreicht haben. In Mathematik waren es 28%, zum Beispiel in Berlin bis hin zu 35%. Es hat sich zwar verstärkt, dieses Problem, aber es war auch schon vorher da. Ich glaube, das ist wichtig im Blick zu behalten.
Also da reden wir über ganz Grundsätzliches, was in unserem Schulsystem falsch läuft, Frau Starnath?
Ja, ich würde sagen, wir haben zu wenig eben diese Mindestanforderungen in den Blick genommen, zu wenig systematisch uns überlegt, was müssen wirklich alle Schülerinnen und Schüler erreichen. Also wir haben zwar diese Mindeststandards, die ja auch definiert worden sind von Expertinnen und Experten, von der KMK auch bestätigt worden sind, aber sie spielen in der schulischen Praxis im Grunde keine Rolle. Und ich glaube, wir müssen noch genauer darüber nachdenken, was ist das eigentlich, was wir bei allen Kindern erreichen müssen, wo wir auch in der Pflicht sind, sie zu erreichen. Und wir müssen genauer hinschauen, fortlaufend, inwieweit wird es tatsächlich erreicht. Und wir müssen natürlich auch die Schulen, die Lehrkräfte unterstützen dabei, dass das erreicht werden kann.
Berlin wurde angesprochen mit besonders schlechten Werten. Frau Brichzi, was macht Berlin besonders falsch?
Naja, ich würde nicht sagen, dass Berlin besonders schlecht ist, Bildung umzusetzen, aber ich glaube, wir haben sehr große Herausforderungen. Also wir haben ja vorhin schon die SchülerInnen mit Migrationshintergrund angesprochen, die natürlich besondere Bedarfe haben, auch in der Sprachbildung, weil sie eben eine andere Muttersprache, mit einer anderen Muttersprache in die Schule kommen und dann eben Deutsch als Fremdsprache erlernen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Bildungsweg, als wenn Deutsch sozusagen die Familiensprache schon ist. Also wir haben einfach die Situation, auch Inklusion und Diversität generell in Berlin sind sehr hoch und deswegen haben wir auch besonders hohe Anforderungen. Aber grundsätzlich teile ich ja, dass Deutsch und Mathematik Basiskompetenzen sind, auf die man dann aufbauen kann und dass das wichtig ist, gut lesen, schreiben und rechnen zu können, um dann andere weitere Kompetenzen zu erwerben. Und der Fokus darauf ist absolut richtig. Wir haben in Berlin jetzt 2018 zum Beispiel im Grundschulbereich eine zusätzliche Stunde Deutsch eingeführt. Und das bedeutet dann aber auch immer, dass man die entsprechenden Lehrkräfte dafür braucht. Und wir haben einen besonders hohen Lehrkräftemangel, also aktuell eben 1000 VZE, die fehlen zum kommenden Schuljahr.
Und VZE, können Sie das noch kurz?
Vollzeitäquivalente, ah, okay. Also das heißt, es sind noch mehr Lehrkräfte, weil ja nicht alle in Vollzeit arbeiten. Genau, wollte ich nur sagen, dass wir da in einer besonders schwierigen Situation sind und natürlich unbedingt ausreichend Lehrkräfte ausbilden müssen.
Die Kinder, die zu Hause wenig zur Unterstützung erhalten, Frau Bricht, Sie haben unter den Schulschließungen besonders gelitten. Warum hat es denn die Politik nicht geschafft, die besonders zu unterstützen? Wegen der fehlenden Lehrkräfte einfach? Ist es so simpel?
Nein, so simpel ist das nicht. Aber es ist richtig, dass die Bedarfe dann sehr groß sind. Und wir haben zum Beispiel das Bonusprogramm, wo eben mehr Schulsozialarbeit ist, wo eben mehr Teilungsunterricht gemacht werden kann. Wir haben auch eine Zulage für Lehrkräfte und ErzieherInnen, die an diesen Schulen arbeiten, um das Arbeitsumfeld attraktiver zu machen. Aber trotzdem ist das wirklich eine sehr schwierige Arbeit, weil man eben sehr viele Kompetenzen auch vermitteln muss mit sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Das heißt, wir versuchen, die Rahmenbedingungen an Schulen in schwieriger Lage noch mal weiter zu verstärken und das gelingt uns auch, aber trotzdem ist es wirklich, man kann es nicht vergleichen mit Schulen, sag ich mal, in bürgerlichen Gegenden, wo die Elternhäuser ganz anders aufgestellt sind. Und deswegen sagen wir, alle Schulen müssen Ganztagsschulen sein. Das ist ganz wichtig und das ist in Berlin der Fall.
Frau Starnert, ich glaube, Sie wollten sich da noch mal kurz zu äußern.
Zu Berlin jetzt speziell?
Ja, genau. Oder dann habe ich das falsch verstanden. Es ist immer etwas schwierig, weil alle Gesprächsteilnehmerinnen hier zugeschaltet sind und ich nicht sehen kann, wer hier gerade nickt oder den Kopf schüttelt.
Ach so, Sie sehen mich sogar.
Nein, eben nicht. Das wäre schön.
Ach so, okay. Ja, nee, ich kann dazu gern noch was sagen. Also ich stimme zu, dass natürlich Berlin ganz besondere Herausforderungen hat. Das ist gar keine Frage. Aber Berlin hat auch, und es gab ja eine Qualitätskommission vor einigen Jahren, die sogenannte Köller-Kommission, die sich das nochmal sehr genau angeschaut hat, was in Berlin eigentlich passiert. Und ein Befund, und ich glaube, diesen Befund würde man auch in anderen Ländern haben, ist, dass sehr viel gemacht wird. Also es wird unheimlich viel gemacht, zum Beispiel im Bereich Sprachförderung, das ist ja gerade angesprochen worden. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber manchmal hat man den Eindruck, dass sozusagen das, ja, das viel hilft viel und sehr, sehr viele Maßnahmen umgesetzt werden, die nicht gut aufeinander bezogen sind. Also ein sehr, sehr großes Bündel an implementierten Maßnahmen, was im Prinzip gut ist, aber sie sind nicht gut genug aufeinander abgestimmt. Da passiert zu viel parallel. Es gibt keine systematische Verzahnung und das ist dann auch was die Ressourcen angeht, problematisch, weil das dann nicht gut wirken kann. Und da hat die Kommission sehr klare Empfehlungen gegeben, beispielsweise die Bündelung durch Maßnahmen in einem Landesinstitut, um koordinierter vorgehen zu können, systematischer und dadurch auch wirksamer.
Mhm. Herr Götzke, dürfte ich da was dazu sagen?
Ja, gerne.
Ich finde das jetzt sehr spannend. Wir diskutieren jetzt gerade, es gibt zu viele Maßnahmen, es gibt zu viel parallel, es ist nicht systematisch verzahnt. Also ich muss schon mal ein bisschen das andere Ende hier ins Feld führen. Wenn es vorher darum gegangen ist, es läuft grundsätzlich was falsch und es gäbe ja Mindestanforderungen, die müsste man jetzt in den Blick nehmen. Sie spielen in der schulischen Realität keine Rolle. Dann muss ich jetzt einfach mal sagen, als diejenige, die da schon sehr kritisch drauf schaut, ich kann nicht davon sprechen, dass wir zu viele parallele Maßnahmen haben. Ich kann nicht davon sprechen, dass wir keine Ahnung von Mindeststandards hätten als Lehrerinnen und Lehrer. Und ich kann auch nicht davon sprechen, dass wir nicht sehen, wo die einzelnen Kinder die Förderung brauchen. Also wir wissen, wo die Kinder stehen. Wir brauchen an den Schulen vor Ort genau diese Möglichkeiten und eben nicht eine personelle Unterdeckung. Und wenn wir kooperieren wollen und wir haben ach so viele Menschen, die helfen wollen, die sehe ich zwar jetzt gerade nicht, dann brauchen wir auch die Möglichkeit, uns in Teams zusammenzufinden. Mich ärgert ein bisschen an der Diskussion, dass wir sozusagen hingehen und sagen, wir haben jetzt hier Ergebnisse und jetzt schaut mal Lehrerinnen und Lehrer, weil ich glaube, die Professionalität der Kolleginnen und Kollegen ist durchaus da. Und wir fragen uns übrigens auch, was ist es denn, was grundsätzlich nicht erst seit Corona, sondern auch schon vorher falsch läuft, dass wir so eine große soziale Schere haben. Und ich möchte an der Stelle einfach sagen, ich glaube, es ist an der Zeit, über den Lern- und Leistungsbegriff, den wir hier an unseren Schulen leben, nachzudenken. Ich habe nämlich auch schon gehört, die letzten Tage, also seit gestern, es gibt ja auch durchaus Schuldzuweisungen, dass man halt in der Grundschule jetzt endlich mal richtig Druck machen müsste. Und man müsste jetzt endlich mal aufholen. Und man muss jetzt endlich mal hinschauen. Nee, also mit mehr Druck in der Grundschule werden wir da nicht weiterkommen.
Ich glaube, gerade in Bayern ist der Druck, in Bayern ist der Druck besonders groß in der Grundschule, weil es da ja auch um Empfehlungen für weiterführende Schulen geht, die verpflichtend sind und so.
Natürlich, aber ich glaube, es gilt schon für die ganze Bundesrepublik, dass es immer darum geht, wie können wir das jetzt ausgleichen? Jawohl, wir wollen das ausgleichen und die Antwort ist individuelle Förderung. Und das muss man halt jetzt schon auch sehen, wenn wir so besorgniserregende Zahlen haben und jetzt gerade in der Integrationsdiskussion, da erwartet uns ja noch deutlich mehr jetzt nach den Sommerferien. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass eine Lehrerin, ein Lehrer diesen Anspruch nicht genügen kann und deswegen braucht es dringend Entlastung für die Lehrerinnen und Lehrer.
Frau Wolters-Vogeler, sehen Sie das auch so? Erleben Sie das auch so in Hamburg an Ihrer Schule?
Ja, also ich sehe es ja aus zwei Perspektiven. Also einmal aus Hamburg und einmal aus meinem Blickwinkel Vorsitzender des Allgemeinen Schulleitungsverbandes. Mhm. Ich glaube, es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Das Problem ist immer, es werden sich Maßnahmen überlegt, wie man jetzt aufholen nach Corona und wie die Programme alle heißen. Und dann heißt es aber, es soll additiv sein. Was heißt das für Kinder? Was heißt das für Kinder, die sich schon als schwach empfinden? Additiv heißt nach dem Unterricht. Das heißt, die haben ihren ganz normalen Unterrichtstag und danach soll die Förderung stattfinden. Das hat mit der eben geforderten Individualität nicht so viel zu tun. Das ist also eine reine Defizitorientierung und die heißt, mehr hilft mehr. Und das funktioniert nicht. Mehr an Summe, mehr an Stunden hilft nicht, sondern es hilft eine Passgenauigkeit. Und ich glaube, da ist die Politik vielleicht gar nicht so abgeneigt. Das Thema ist aber gleichzeitig, trifft es auf einen Personalmangel. Und der ist nicht nur bei den Lehrkräften, der ist bei den Sozialpädagogen, der ist bei den Erziehern, der ist bei den Sonderpädagogen. Das heißt, diese Anforderungen, wir haben gleichzeitig in vielen Bundesländern steigende Schülerzahlen, da treffen zwei Welten aufeinander, die man so einfach nicht zusammenbekommt.
Ich möchte einer ersten Hörerin die Gelegenheit geben, sich hier zu beteiligen. Christa Röber aus Freiburg zugeschaltet und Professorin für Germanistik in Freiburg an der PH. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Frau Röber, ich habe schon gelesen, dass Sie auch grundsätzliche Defizite sehen, die auch schon mit der Situation vor Corona zu tun haben.
Ja, eingangs möchte ich sagen, das, was die Lehrerinnen gesagt haben, kann ich 100% unterschreiben. Also Druck ist es nicht. Es ist einfach ein anderer Zugang zur Schriftsprache. Wenn ich daran erinnern kann, wir haben den großen Schock gehabt 2000 mit den PISA-Ergebnissen, erneut 2003 mit den IGLU-Ergebnissen. Und diese Ergebnisse haben einen Zustand beschrieben, der vorher schon da war. Die haben ja nicht dieses Jahr erhoben, sondern die Zeit davor. Und die Zeit davor ist dadurch gekennzeichnet gewesen, dass in der Grundschule, wo also die Grundlagen gelegt werden in jeder Beziehung, eine Reformpädagogisierung stattgefunden hat, die heute noch ungeheuer mitwirkt, vor allen Dingen in Berlin, in ganz starkem Maße, zum Beispiel dadurch, dass drei Jahrgänge in einer Klasse von einer Lehrerin zur gleichen Zeit unterrichtet werden. Es ist also eine starke Pädagogisierung passiert und das ist passiert auf Kosten einer entsprechenden Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Die Kinder kriegen Arbeitsblätter hingelegt, die Schulbücher versprechen, mit diesem Schulbuch klappt es garantiert. Und das alles ist nicht der Fall. Das, was die Kinder lernen müssen, ist ein sehr, sehr kleinschrittiger Zugang zu dem, was sie zu leisten haben und was sie ohne einen guten Unterricht nicht leisten können. Das sind so Ergebnisse aus der letzten Zeit, vor allen Dingen durch eine Didaktik, die sich sehr stark dem Gegenstand der Schriftsprache zugewandt hat, was in den Jahren zuvor nicht der Fall war.
Das heißt, ein wenig mehr Frontalunterricht würde es bringen aus Ihrer Sicht?
Also sicherlich eine Portion Frontalunterricht insofern, dass es den Kindern Möglichkeit gibt, das zu entdecken, was sie entdecken müssen, aber nicht alleine entdecken können. Das kann am Anfang Frontalunterricht sein und er kann sehr spannend sein, wenn die Kinder Dinge entdecken müssen. Ich bin jahrelang Lehrerin gewesen, darum weiß ich es. Und ich weiß es auch durch meine Hospitationen in Schulen in den letzten Jahren. Das ist das eine. Aber dann eben geht es weiter, dass eine Gruppe von Kindern dann auch die Lehrerin neben sich braucht, wenn sie das, was sie gerade entdeckt haben, anwenden sollen, üben sollen. Da gibt es eine große Gruppe von Kindern, die braucht das nicht. Das sind die 2 Drittel, die gut durchkommen. Aber dieses andere Drittel braucht es. Und ich würde auch da vorsichtig sein mit dem Begriff Individualisierung. Jeder, der mal vor einer Klasse gestanden hat, weiß, dass das eine Utopie, eine Chimäre ist. Ich kann in einer Klasse mit, sagen wir mal, 20 Kindern und mehr nicht individualisieren. Aber ich kann die Gruppe, die mich am meisten braucht, zusammennehmen und mit denen arbeiten, zusätzlich arbeiten. Aber auch da kommt es drauf an, was ich mit ihnen mache. Nicht auf ein Mehr von dem, woran sie schon gescheitert sind, sondern dieser inhaltliche, gegenstandsbezogene Aspekt, der relativ neu in der didaktischen Diskussion ist, Frau Stanat weiß das bestens, der ist ja noch nicht präsent genug. Um das noch einmal anzufügen, ich arbeite sehr viel mit Schulen in Berlin zusammen, Berlin Mitte.
Vielleicht noch ganz kurz, weil ich auch noch Fragen an unsere Runde habe.
Vielleicht sollte ich auch aufhören. Ich würde sonst sehr viel erzählen. Ja.
Frau Röber, ganz herzlichen Dank für Ihre Erfahrung und Ihren Impuls. Möchte ich ganz gerne zunächst mal weitergeben an Frau Bricht. Sie haben wir in Berlin zu viel Reformpädagogisierung an den Schulen gesehen?
Na, da würde ich ja klar widersprechen. Also ich würde klar sagen, dass die Kollegien am besten einschätzen können, wie sie arbeiten wollen. Und es gab ja die Einführung des jahrgangsübergreifenden Lernens. Und es gab Kollegien, die klar gesagt haben, das ist nicht ihr Modell. Und jetzt ist das so, dass das freiwillig ist. Aber es gibt Schulen, die das sehr gut umsetzen. Und von daher würde ich da gar nicht so schwarz und weiß sozusagen das einschätzen, sondern eher nochmal die beiden Kolleginnen unterstützen, Frau Fleischmann und Frau Wolters-Vogler, die klar gesagt haben, dass diese individuelle Förderung für die Gruppe, über die wir vorhin gesprochen haben, die eben nicht die gleichen Voraussetzungen mitbringt, die, wo vielleicht eine andere Familiensprache vorhanden ist, dass das entscheidend ist. Also entscheidend ist, ob man zum Beispiel auch mal Teilungsunterricht machen kann, ob es Lesepatinnen gibt, die unterstützen, dass man eben auch anders lesen lernen kann und auch mal individuell lesen üben kann. Das ist, glaube ich, schon entscheidend, weil in der Grundschule ist es ja so, dass alle Kinder gemeinsam lernen, in Berlin bis zur 6. Klasse. Das heißt, wir haben die volle Diversität und wir haben auch viele Kinder mit Förderbedarf. Und da ist es richtig, dass der Personalbedarf besonders hoch ist und dass wir deswegen auch eine sehr gute Ausstattung brauchen. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass es am Personal hängt, also steht und fällt, und dass wir hier auch Schulpsychologie und Sonderpädagoginnen brauchen, Schulsozialarbeit an allen Schulen. Und nur unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, allen Kindern auch gerecht zu werden. Also von daher, als Politik müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Und ich würde mich da anschließen und sagen, weniger Druck in unsere Grundschulen, sondern eher das Vertrauen, dass die Kollegien auch wissen, die sind ja gut ausgebildet, was es braucht. Und wir als Politik müssen die Rahmenbedingungen herstellen und eben den Lehrkräftemangel beseitigen. Und aus unserer Sicht geht es nur mit einem Staatsvertrag, dass wirklich alle Bundesländer bedarfsdeckend ausbilden, auch wenn das ein längerer Prozesses.
Ja, jetzt gibt es ja die Situation, dass Berlin ausbildet und man dann lieber in Brandenburg unterrichtet, wo man verbeamtet werden kann. Das soll sich ja jetzt auch ändern in Berlin, aber das war ja lange das Problem. Ich möchte nochmal an Frau Fleischmann in Bayern nochmal eine Frage richten. Wenn wir jetzt diese Lernrückstände haben, die jetzt belegt sind, werden die Kinder, die Schülerinnen und Schüler, können die das jetzt überhaupt noch aufholen oder werden die sich jetzt in den nächsten Jahren fortsetzen? Also 3. Klasse, 4. Klasse, das sind ja die entscheidenden Schuljahre.
Ja, also ich glaube, das ist eine Kernfrage, wie schnell lässt sich was aufholen? Mich regt an sich das Wort aufholen schon auf. weil natürlich das immer signalisiert, hey, du bist hinterher, komm, streng dich an, renn schneller, das Ziel ist weit entfernt, wir sind noch erst auf Seite 40, die anderen sind schon auf Seite 80, es wurde ja mehrfach von Arbeitsblättern gesprochen, da hätte ich auch meine Einwände, aber okay, ja, also aufholen wird uns insofern lange beschäftigen, dass wir sehr genau die Stärken und Schwächen der einzelnen Kinder ja beobachten und wir werden sehr genau sehen, wo braucht welches Kind welche. Es war sehr schön, als Frau Röber sagte, Hand. Und ich bin sehr d'accord, dass wir über moderne Didaktik und Methodik reflektieren. Übrigens, also das haben wir gelernt. Ja. Also wir bräuchten halt die Profis jetzt in den Schulen. Wir können das. Zum Beispiel auch Kolleginnen und Kollegen, die die Ausbildung Deutsch als Zweitsprache haben, Förderlehrerinnen und Förderlehrer, die sind geschult, genau zu wissen, was braucht jetzt eben diese Gruppe, die wir da zusammengefasst haben. Die Kollegin macht mit der großen Gruppe in der Klasse weiter, aber die kleine Gruppe mit 8, 9 Schülerinnen und Schülern kriegt jetzt einen individualisierten, didaktisch mit methodisch versierten Förderunterricht eben für diese Kinder. Das könnten wir. Und deswegen möchte ich auch nochmal sagen, wir brauchen jetzt keine Diskussion darüber, wie ist jetzt welche Pädagogik in der Grundschule zu sehen. Wir sind uns doch wohl einig, dass es eine ganz explizite, ganzheitliche Bildung in der Schule braucht. Dass wir die Schülerinnen und Schüler nicht nur, und wir diskutieren heute über Deutsch und Mathematik, das ist mir klar, wir brauchen diese Grundlagen, diese basalen Leistungen. Aber Grundschule ist eben auch noch deutlich mehr. Und wir brauchen zum Beispiel auch, ich möchte mal ein ganz anderes Feld aufmachen, den Sportunterricht, den Musikunterricht, den Kunstunterricht. Wir brauchen die Theater-AG. Die Kinder müssen mal auf der Bühne stehen und Stärken erleben. Genau diese Kinder brauchen eben auch die anderen Fächer, um dann in diesen Fächern wie Mathe und Deutsch auch Lust zu entwickeln, Kompetenzen zu zeigen, mutig zu sein, selbstbewusst zu sein. Sie merken schon, wo ich hin will. Ich glaube, wir brauchen jetzt die scharfe Diskussion über Methodik und Didaktik in der Grundschule nicht. Wir haben lange Jahre bewiesen.
Da können wir eigene Diskussionen hier zu machen, haben wir auch schon gemacht.
Ja, wir sind einfach die Schulart, glaube ich, um den Satz noch zu Ende zu sagen, die genau zeigt, dass wir Kinder ganzheitlich sehen und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Das ist der Kern der Grundschule und das soll auch in Zukunft so sein.
Frau Steiner, trotzdem auch nochmal an Sie die Frage, was ist Ihre Prognose? Werden diese sozialen Disparitäten, wie Sie das ja genannt haben, die sich bei den Grundschülerinnen und Schülern jetzt gezeigt haben, in den nächsten Schuljahren steigen? Also wird diese Schere, bildungsnahe Eltern, bildungsferne Eltern, wird das noch weiter auseinandergehen?
Also ich hoffe natürlich nicht. Ich bin Frau froh, dass Sie mich jetzt noch mal drangenommen haben. Ich fühle mich ein bisschen wie eine Außenseiterin, als wir ein bisschen missverstanden auch. Also ich will überhaupt nicht Lehrkräften die Professionalität absprechen und ich bin auch alles. Also das meiste, was gesagt wurde, kann ich nur unterstreichen. Wir dürfen auch nicht nur auf Deutsch und Mathe gucken. Natürlich müssen auch die Kinder Sportunterricht haben. Natürlich müssen sie auch Theater spielen und so weiter und so fort. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich will nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir dieses Problem der sehr leistungsschwachen Kinder schon früher hatten, auch schon bevor der große Lehrkräftemangel eintrat. Auch das hat Frau Röber ja vorhin auch schon gesagt. Dieses Problem gibt es schon länger. Und dann alles, was ich sagen will, ist, oder worauf ich einen großen Wert lege, ist, dass man sich fragt, wie können wir erreichen, dass dieser Anteil, der in manchen Ländern wirklich einfach viel zu hoch ist, wie können wir erreichen, dass der geringer wird? Und ich glaube, da müssen wir schon genauer hinschauen und da brauchen wir, und da gibt es auch gute Modelle, jetzt zum Beispiel für die Lesekompetenz sind da gute Fördermodelle entwickelt worden, wo wirklich geschaut wird, erreichen die Kinder diese sehr basalen Kompetenzen, Leseflüssigkeit, können sie wirklich flüssig lesen? Können Sie basale Texte verstehend lesen und darauf bezogen dann auch Fördermaterial? Ich finde ja das Modell Hamburg da ganz gut. Die schauen regelmäßig hin mit ihren Kermit-Tests und kommen mit den Schulen, mit den Lehrkräften ins Gespräch, welche Unterstützung sie benötigen, wenn es nicht so gut läuft. Ich glaube, da müssen wir stärker hinkommen. Der Kollege Maritzen aus Hamburg hat es mal die Kultur des Hinschauens genannt. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, genauer hinzuschauen und genauer zu überlegen, was muss passieren, wenn ein Kind droht, die Mindeststandards zu verfehlen.
Dann fragen wir doch direkt die Lehrerin aus Hamburg, Frau Wolters-Vogler. Läuft das bei Ihnen gut mit den Kermit-Tests? Vielleicht können Sie auch mal kurz erzählen, was das ist.
Naja, das ist halt eine Längsschnittsuntersuchung. Das heißt, die Schüler werden das erste Mal getestet in deutscher Mathematik in Jahrgang 2, dann in 3, wieder dann in 5, 7 und 9. Und das heißt, man hat wirklich so eine Lernentwicklung. Und da sieht man unter anderem Erfolge, die man zum Beispiel bei dem Vera nicht sehen würde. Vera wird ja bundesweit geschrieben, aber halt immer nur in Jahrgang 3. Das heißt, ich habe ein punktuelles Erkenntnisgewinn. So, bei Kermit weiß ich halt bei mir, ich habe eine Schule im sozialen Brennpunkt, weiß ich halt, meine Kermit 2 Ergebnisse sind definitiv unterm Hamburger Schnitt. Aber ich kann eben auch nachweisen, wie viel die Kinder gelernt haben, wenn ich mir dann Kermit 3 oder Kermit 5 angucke, wo die Kinder dann stehen. Und das macht schon etwas auch für die Frage, wie richten wir uns aus? Es geht eben nicht nur so ein bisschen Richtung Übergang, sondern es geht tatsächlich um eine konzeptionelle Frage. Wie geht man mit diesen Ergebnissen um? Wo kriegt man Erkenntnisse her? Was sind Dinge, die Klasse voranbringen besonders oder besondere Fördermaßnahmen? Und das gibt eben auch die Möglichkeit, dadurch, dass die Kollegen einfach auch noch mehr Spielraum haben. Ich nenne es jetzt mal zum Ausprobieren, das meine ich gar nicht böse, sondern tatsächlich zu gucken, was passt für welches Kind.
Also, dass man auch wirklich evaluieren kann, welche Pädagogik, welche Didaktik hat jetzt hier in der Klasse gut funktioniert und welche nicht.
Ja, also da hat man einfach einen großen Bonus dadurch. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, wie hieß es früher immer, vom Biegen wird die Sau nicht fetter, sondern es geht dann halt tatsächlich um die Maßnahmen, die daraus folgen, um die pädagogischen Diskussionen und die Entscheidungen, die daraus folgen aus den Daten, die man gewonnen hat.
Erfolgt das denn? Also das würde ja bedeuten, Klasse A ist schlechter oder hat nicht so eine gute Entwicklung wie Klasse B und dann müssten sich die Lehrerinnen und Lehrer da mal austauschen, was wer wie gemacht hat.
Ja, das passiert auch. Also es ist der Umgang mit den Ergebnissen, der ist zum Beispiel auch Bestandteil der unserer Ziel- und Leistungsvereinbarung, die Schulen, weil wir ja selbst verantwortet sind, mit unserem Bildungsministerium haben. Das ist ja ein bisschen anders als in anderen Bundesländern.
Das stimmt. Ich möchte einem weiteren Hörer Gelegenheit geben, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Ich höre gerade, dass der Hörer nicht da ist oder nicht mehr da ist. Versuchen wir später vielleicht nochmal. Stattdessen können wir vielleicht jetzt mal darüber sprechen, was nun kurzfristig passieren soll. Also welche Ansätze können jetzt funktionieren, um ja die Schüler die Lernrückstände, ich benutze das Wort jetzt trotzdem noch mal, wieder aufzuholen. Frau Fleischmann, müssten nicht jetzt alle Schülerinnen und Schüler die halben Sommerferien ins Lernbootcamp verbringen?
Wolters, dazu möchte ich vielleicht noch was sagen.
Frau Fleischmann. Bitte? Frau Fleischmann vielleicht erstmal.
Dann sind wir ja genau da, wo wir vorher waren. Also wenn wir jetzt sozusagen die Phasen des Lernens und der Entspannung immer auf die Ecke des Lernens verlagern, ich weiß nicht, ob das hilft. Mehr desgleichen, da waren wir vorher schon. Mhm. Ich glaube, dass wir die Erwartungshaltung auch ein Stück weit der Realität eben anpassen müssen. Es wäre halt jetzt schön, wenn wir 2 Lehrer pro Klasse hätten. Ja, freilich. Es wäre prima, wenn wir die Förderlehrer nicht als Klassleiter verwenden würden, sondern zur Förderung. Es wäre wunderbar, wenn aus den Förderzentren die Profis kämen, um die Kinder, die an den Regelschulen zu inkludieren sind, wirklich aufzufangen. Es wäre wunderbar, wenn wir Differenzierungsgruppen hätten. Aber dieses Hätte-Täte-Fahrradkette, das ist halt nicht die Realität. Was bleibt uns denn übrig? Die Lehrer fallen gerade nicht vom Baum. Wir strengen uns an, wir geben alles. Aber es kann nur sein, dass wir auch das Erwartungsmanagement ein Stück weit runterschrauben. Und das ist sehr gefährlich, was ich jetzt sage, das weiß ich schon. Ja. Aber was wollen wir denn machen? Sollen wir mehr Druck machen? Sollen wir den Kindern noch mehr ihre Defizite vor den Augen halten und noch mehr ihnen zeigen, das kannst du nicht, da bist du hinterher? Nein, ich glaube, wir brauchen Geduld, wir brauchen Professionalität und wir brauchen Politiker, die jetzt endlich anpacken und sagen, ja, wir machen diesen Beruf attraktiv, wir statten diese Schulen so gut es geht aus, auch wenn wir gerade in einer schwierigen Lage, was die Fachkräfte angeht, sind, keine Frage. Aber wir müssen jetzt erkennen, dass uns dieses Thema längerfristig begleitet und die Bildungsqualität muss uns der größte Wert hier in Deutschland sein.
Frau Wolters-Vogler, Sie wollten da auch noch was zu sagen.
Ja, das Thema ist im Moment ja, so wie Sie es benannt haben, aufholen. Ich glaube, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wir gucken jetzt ja dann damit auf eine Kohorte, auf die jetzt Jahrgang 4 dann waren.
Genau.
Der Punkt ist aber, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in die Schule kommen, haben auch eine unterbrochene Bildungsbiografie. Wir haben es in diesem Schuljahr gemerkt, am Anfang des Schuljahres, dass Kinder überhaupt noch gar keine Gruppenerfahrung hatten. Das heißt, die müssen erstmal überhaupt wissen, wie Schule, wie Gruppe funktioniert. Da geht natürlich auch ganz viel, ich sage jetzt mal, Fachlernzeit verloren. Und das wird uns bei der nächsten Einschulung wieder so ergehen, weil die eben auch nicht in der Kita oder in Gruppen waren und gar nicht wissen, wie sowas funktionieren soll, sondern sehr, sehr viel zu Hause waren. Und zu Hause gelten das werden alle Eltern bestätigen, manchmal ein bisschen andere Spielregeln als in Schulen, weil die Gruppe größer ist, weil das andere Regeln erfordert und, und. Ich gehe nicht davon aus, dass es nur um ein Aufholen geht, sondern es geht darum, eine Schule neu auch wirklich zu denken, damit die Kinder, auch die jetzt ankommen, überhaupt eine Chance haben, möglichst ohne dieses große Damoklesschwert von wegen, ich komme aus diesen oder jenen Verhältnissen, gut mit dem Lernen starten zu können. Und das braucht, glaube ich, etwas anderes als einfach nur Aufholen. Hm.
Neudenken, Frau Brichtsee, wie kann das erfolgen?
Ja, ich wollte mich da auch nochmal anschließen. Also in Berlin gibt es die sogenannte Ferienschule, wo aber nur ein Teil der Zeit gelernt wird und ansonsten eben auch Ausflüge gemacht werden, Sport im Mittelpunkt steht, dass man eben auch mal ins Freibad geht. Und das finde ich auch richtig, dass diese sozialen Erfahrungen jetzt nach diesem Lockdown, nach dieser Corona-Erfahrung, wo eben nicht Unterricht stattfinden konnte, auch wieder im Mittelpunkt steht. Und auch diese Defizitorientierung, die wir vorhin ja die ganze Zeit diskutiert hatten, das ist ein Problem, weil die Kinder und Jugendlichen haben eine Menge gelernt in dieser Pandemie, weil auch die Erwachsenen waren ja ein Stück weit verunsichert, als diese Maßnahmen kamen. Und deswegen, da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen dafür, dass sehr viele Kinder sich auch mit digitalen Medien jetzt viel besser auskennen und dass sie durchaus Erfahrungen gemacht haben, also positive wie auch negative. Und ich würde auch sagen, dass dieses Aufholen eine einseitige Sicht ist und dass es natürlich hier Unterstützung braucht für die nächsten Jahre. Und da heißt das aber auch, weil wir so einen Lehrkräftemangel haben, dass wir Nicht-Pädagoginnen für Schule gewinnen müssen. Und in Berlin wird es jetzt diskutiert, ob wir auch nochmal SchulhelferInnen, Lesepatinnen, also Menschen, die bereit wären, einen kleinen Beitrag zu leisten, auch wenn sie keine Pädagoginnen sind, um Entlastung zu schaffen für unsere Pädagoginnen, die natürlich jetzt gerade eine sehr große Herausforderung haben. Aber ich bin da auch eher optimistisch, weil die Kinder und Jugendlichen eben, wie gesagt, das sehr positiv nehmen. Und das hat mich in der IQB-Studie auch gefreut, dass es diese Frage gab nach Zufriedenheit mit der Schule.
Ne? Die war
also
hoch,
diese,
ja.
Genau, diese sozialen Beziehungen und wie zufrieden man ist und wie gerne man in die Schule geht. Ja? Sowas hätte ich mir nie träumen wagen, ja? Dass Kinder mal sagen, ich gehe gerne in die Schule und ich habe die vermisst.
Hm. Frau Stahner, diskutieren wir zu defizitorientiert, zu viel über Aufholen und Lernrückstände?
Weiß es nicht. Also ich habe immer ein Problem mit solchen Begriffen wie Defizitorientierung oder auch Druck, Leistungsdruck. Also natürlich ist Lernen immer auch eine Defizitorientierung. Ist doch klar, wenn ich etwas Neues lerne und sozusagen vorankommen will, dann muss ich natürlich auch meine Defizite erkennen und muss versuchen, diese auszugleichen. Das mache ich ja als Erwachsener auch und ist auch bei Kindern so. Ist ja völlig klar. Wir wollen ja besser werden und das ist Kindern ja auch klar. Und also ich glaube schon, dass man muss natürlich den Kindern gegenüber nicht äußern, ihr habt da überall diese Defizite, das macht ja auch kein Mensch. Aber dennoch muss man natürlich so gut wie möglich fördern und das müssen Professionelle machen. Und diejenigen, die man dann reinholt als Nicht-Pädagoginnen und Pädagogen, die müssen professionalisiert werden. Sie müssen eng mit den Lehrkräften zusammenarbeiten, sonst bringt das wahrscheinlich nichts. Also auch hier ist mir wirklich wichtig zu betonen, es muss gut durchdacht sein, es muss systematisch sein, es muss professionell sein. Und also auch Schule neu denken, ich glaube, das wäre jetzt falsch, weil die Schule funktioniert ja eigentlich. Sie muss nur an manchen Stellen besser funktionieren und noch professioneller werden. Das ist, glaube ich, so meine Position an dieser Stelle.
Jetzt ist
dagegen sprechen.
Ja, machen Sie das.
Und zwar deswegen, weil wenn Schule so super funktionieren würde, dann hätten wir auch in den letzten Bildungsstudien schon anders abschließen müssen. Bildung in Deutschland zeigt ganz deutlich, dass es nicht funktioniert. Wir haben die größte Bildungsschere in Abhängigkeit zu den sozialen und sprachlichen Verhältnissen. Das heißt, man kann nicht sagen, das funktioniert. Es hat noch nicht funktioniert. Und wir kriegen es jetzt nochmal sehr viel deutlicher zurückgespiegelt, was alles nicht funktioniert. Und zu sagen, dass an den bestimmten Stellen vorher war es auch schon nicht besser, hilft uns doch nicht. Uns hilft doch jetzt tatsächlich zu gucken, wie soll es dann mal sein? Wie soll es denn für die nächsten Generationen besser werden?
Was wäre denn Ihr Vorschlag?
Genau.
Frau Wörthes-Vogler.
Der erste Schritt wäre, dass tatsächlich wir einen, wie auch immer, Bildungsrat oder ähnliches haben, wo man sich nochmal genau auseinandersetzt mit dem, was sind die Dinge, die unsere Schülerinnen und Schüler für die Zukunft wirklich brauchen. Denn wir haben gerade an verschiedenen Stellen neue Bildungspläne und so weiter, wo es dann immer darum geht, das ist so ein Wünsch-dir-was-Paket, was soll Schule noch alles machen? Und ich glaube, da muss man jetzt mal gucken, was ist denn tatsächlich, was sind die wichtigen Dinge, die jetzt in Schule passieren sollen, um zukunftsfähig zu sein. Und da braucht es das auf der Bundesebene, da braucht es auf der Länderebene genau diese Auseinandersetzung. Weil wir eben wissen, dass mehr von demselben nicht eine Qualitätsverbesserung bringt.
Frau Fleischmann, Sie wollten sich auch nochmal dazu äußern.
Ich würde gerne ein Stück zurückgehen, aber komme da sofort hin. Frau Standard, ich möchte einfach nochmal sagen, auch vorher, da waren gar nicht Sie gemeint mit kritischen Äußerungen. Sie haben das ja sehr explizit, sehr breit formuliert. Als Sie jetzt vorher sagten, mit der Defizitorientierung, also wir haben alle kein Problem damit, als Lehrerinnen und Lehrer den Schülern zu sagen, guck mal, da möchte ich dir noch helfen, da hast du noch einen Bereich, da müssen wir noch miteinander dran arbeiten. Wenn wir dann diese Schwäche, dieses Defizit, wie immer man das ja dann nennt, auch ihnen ein Angebot machen können, wenn wir sie fördern können, wenn wir sie unterstützen können. Und genau daran, glaube ich, ist meine Kritik an diesem Begriff Defizitorientierung festzumachen. Wir analysieren, wir diagnostizieren und wir bleiben dann oftmals schuldig, dass wir die Kinder auch entsprechend abholen. Ist mir noch sehr wichtig zu sagen, weil es geht gar nicht darum, die Schwächen nicht zu sehen. Und die Kinder wollen die Rückmeldung auch. Es gibt Kinder, die wollen sehr wohl wissen, hey, wo kann ich mich denn noch weiterentwickeln? Und da, glaube ich, ist genau die professionelle Unterstützung gefragt. Aber wir können sie nicht mit der Diagnose sozusagen dann alleine stehen lassen. Und zu dem letzten, Schule funktioniert ja, ich glaube, da reagieren wir alle natürlich, die wir Schule machen, etwas hektisch. Ich verstehe auch, was gerade gesagt wurde, weil wenn man natürlich dann hinterherkommt, wir müssen professioneller werden. Ja, wer denn? Die Lehrerinnen und Lehrer, die Politik, alle wir zusammen? Müssen wir diskutieren, da bin ich sehr d'accord, was soll Schule eigentlich leisten? Und es wird doch niemand leugnen, dass wir nicht basale Kompetenzen in der Leseflüssigkeit, im Leseverständnis, in der Orthographie, eben genau in den Bereichen, die Sie ja jetzt alle hier in diesen Trends aufgezeigt haben, das brauchen wir doch, na freilich. Aber wenn das gelingen würde, dann hätten wir ja diese Ergebnisse nicht. Und jetzt der Rollback, und ich muss leider sagen, ich habe zu viel gelesen gestern an Anschuldigungen Richtung Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer. Das Fass ist voll für die Kolleginnen und Kollegen. Wir können nicht noch mehr geben, wie wir gerade geben. Und deswegen bleibt nur, ja, wir brauchen Profis in diese Schulen, wir brauchen Multiprofessionalität. Und wir müssen alle in der Politik alles dafür geben, dass mehr junge Leute, die Besten, wenn es geht, Lehrerinnen und Lehrer werden wollen.
Da haben Sie offenbar zu viele Schuldzuweisungen gelesen. Jetzt ist Herr Robb aus Baden-Württemberg in der Leitung, Gymnasiallehrer eben in Baden-Württemberg. Ich grüße Sie.
Hallo, die Runde. Also Rupp, R-U-P-P.
Ah, okay.
Ich bin also von vornherein erstmal sehr, sehr froh, dass die Runde es eben auch so sieht, dass es längst nicht monokausal nur an Corona liegt mitnichten. Und finde schön, dass man die Probleme eben hauptsächlich schon im Vorfeld von Corona festmacht. Was ich vielleicht noch ergänzend beitragen könnte, also was ich persönlich als Fremdsprachenlehrer feststelle, wahrscheinlich meine ganzen geisteswissenschaftlichen Kollegen im Besonderen auch, dass das, was vorhin ja auch zum Teil schon angeklungen war, dass durch viel zu geringe Beschäftigung mit der Muttersprache, und das darf man sich, glaube ich, nicht einreden, das sind längst nicht die Kinder mit Migrationshintergrund die schlechteren. Die sind sogar oft besser in Deutsch, weil sie die Sprache viel bewusster wahrnehmen und eben ja zweisprachig aufwachsen und meistens jetzt nicht nur in dem muttersprachlichen Kontext der Eltern aufwachsen. Aber es ist wahrscheinlich eben, das sehe ich als ganz, ganz große Gefahr für die jetzt schon und für die nächsten Jahre, dass viel zu viel Beschäftigung mit Mobiltelefonen, mit der blöden Zockerei auf diesen Geräten, mit zig Stunden, die in der Woche draufgehen mit sozialen Medien, wo auch die Mobiltelefone nebendran am Schreibtisch liegen, ob eingeschaltet oder ausgeschaltet, es zieht immer Konzentration ab. Also da fehlt ganz, ganz viel Beschäftigung mit der eigenen Muttersprache. Es wird viel zu wenig gelesen. Okay, das hört sich stereotyp an, aber es ist eben einfach so. Dann sehe ich auch kritisch, dass wir zum Teil glauben, wir müssten mal wieder internationaler als international sein und unsere Kinder, zumindest hier in Baden-Württemberg, auch wenn es jetzt abgemildert ist, schon mit Grundschulfremdsprache traktieren. Nein. Und zum Glück hat man es hier jetzt zumindest erkannt, dass man eben von den 4 Jahren Grundschulfremdsprache Englisch auch und zum Teil Französisch, dass man da jetzt das halbiert hat und nur noch in Klasse 3 und 4 macht. Und klar, ein Kind lernt erst in der 6., vielleicht sogar erst 7. Klasse richtig bewusst und reflektiert eine Fremdsprache, kann dann auf der Basis einer hoffentlich gesicherten muttersprachlichen Kenntnis auch viel mehr Analogien bilden, kann vergleichen, kann daraus differenzieren, wo nötig, und Analogien bilden, wo möglich. Und das dann sehe ich auch als Problem, was vorhin auch gefallen ist, bin ich sehr dankbar dafür, mangelnder Ausgleich. Wenn ich mir die Kinder in Zwangsgeacht-Systemen anschaue, wie unserem glorreichen Zwangsgeacht hier in Baden-Württemberg, das sind, würde ich mal behaupten, einfach 30% der Kinder allein schon zeitlich überfordert. Mhm. Und wenn ich dran denke, wie ich früher als Gymnasialschüler, als guter Gymnasialschüler, draußen auch stundenlang spielen gegangen bin, Fahrradfahren gegangen bin, Sport machen gegangen bin. Das braucht ein Kind als Ausgleich. Es braucht auch die Bewegung. Und das fehlt in solchen Zwangsgeacht-Systemen. Deshalb ja, pro G9 auf jeden Fall. Mhm. Und klar dürfen wir nicht dazu hinkommen, und das ist aber auch in Deutschland eigentlich fast nirgends der Fall, das Lernen, schulischer Erfolg darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, aber ich plädiere auch ganz klar für ein differenziertes Lernen, also für ein mehrgliedriges Schulsystem, das bitte in beide Richtungen durchlässig ist und auch also zwischen den Schularten durchlässig ist. Ich merke es als ganz, fasse es als ganz, ganz problematisch auf, wenn wir zu heterogene Lerngruppen haben. Da ist den Schwächsten nicht geholfen, da ist den Stärksten nicht geholfen. Es gibt vielleicht allenfalls dann ein kleines Mittelfeld, das davon einigermaßen in vollem Umfang profitieren kann. Also da wird zum Teil falsch verstanden, diese angebliche soziale Ungleichheit wird da falsch verstanden. Nein, auch das Kind eines Professors sitzt dann halt vielleicht in der Hauptschule und wird dort am besten gefördert. Also.
Kommt selten vor. Herr Rupp, herzlichen Dank für diese vielen Punkte und Impulse. Wir laufen fast schon auf die 15 Uhr, auf das Ende unserer Sendung zu. Ich möchte in unserer Schlussrunde eines nochmal zur Sprache bringen, was immer wieder heute vorkam, das Thema Lehrermangel, massiver Lehrermangel. Es gibt Schulen inzwischen in Berlin, die haben die Hälfte an Quereinsteigern. Frau Stahnert, wie lösen wir dieses Problem?
Ja, das ist natürlich kein wissenschaftliches Problem, zum Glück. Dieses Problem würde ich nicht lösen. Also ich würde nicht in der Pflicht stehen wollen, das lösen zu müssen. Das ist wirklich ein ganz, ganz massives Problem. Ich glaube, wir müssen darüber muss diskutiert werden, und es muss auch in einer Weise diskutiert werden, die vielleicht zum Teil schmerzlich ist. Solche Fragen wie Teilzeitbeschäftigung. Natürlich müssen Lehrkräfte auch die Möglichkeit haben, in Teilzeit zu arbeiten, aber vielleicht die doch nicht ganz so viele, wie es im Moment der Fall ist. Vielleicht muss man da auch noch mal genauer hinschauen, ob das nicht ein bisschen reduziert werden kann. Das ist ganz leider, und ich weiß, damit mache ich mich total unbeliebt, aber die Frage der Klassengröße, natürlich nicht in Bereichen mit sehr, sehr vielen schwachen Kindern, aber doch die Frage, ob man nicht hier und da die Klassengröße doch nochmal um einen Schüler, eine Schülerin vergrößern kann in Kontexten, wo das geht, weil wir wissen, und das wissen wir nun wirklich aus der Forschung, dass das keinen großen Unterschied macht in den erzielten Leistungen, im Lernerfolg. Und das würde natürlich schon sehr viel bringen. Also hier, glaube ich, muss man eine sehr offene Diskussion führen und wirklich alles, was möglich ist, prüfen, weil dieses drängende Problem muss gelöst werden, und es wird nicht einfach sein.
Ein Problem, das uns die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird. Und damit sind wir am Ende von Campus und Karriere angekommen. Die Auswirkungen von Corona auf die schulischen Leistungen von Grundschülerinnen und Grundschülern, das haben wir heute diskutiert. Mit der IQB-Bildungsstudie, den Bildungstrends, lagen da nun erstmals sehr konkrete Daten dazu vor. Vielen Dank an alle Gäste, an alle Hörer, die sich beteiligt haben, und an meine Gäste vor allen Dingen. Petra Stahnert, die wir gerade gehört haben, wissenschaftlicher Vorstand des IQB. Simone Fleischmann, Lehrerin und Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbandes. Gudrun Wolters-Vogler, Grundschulleiterin und Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes in Deutschland. Und Franziska Brichtzi, bildungspolitische Sprecherin der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. Und das war's von uns von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören bis hierhin, und ein schönes Wochenende.